Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Dem Schweizer Tech-Pod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Folge 282 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und dem Florian Bodocchi.
Sali, Gott hat sicher getan mit diesen Zahlen.
Hey, ich habe das zum Glück alles schön aufgeschrieben, einfach hoffentlich richtig, weil ich es einfach einmal aufgeschrieben und so ist es jetzt für immer. Das ist wie die 10 Gebote festgemeißelt, für immer
also, und ewig gültig. Wir könnten die ganze Zeit eine Nummer verschoben sein, theoretisch.
Es ist alles möglich. es ist unmöglich für mich, das zu kontrollieren. genau, die letzte reguläre Folge von diesem Jahr. Nachher geht es uns mit unserer Rambazambas Best-of folgen. Und zwar, wir fangen dann eben an mit Best-of News. Dann, was kommt als nächstes? Best-of Film und Serie, genau. Dann noch Best-of Games. Und dann ist das nächste Jahr. Verrückt, ich
sei schnell gegangen. Und für das schnurren wir uns das Maulfusslig hier.
Hey, du musst auch nicht noch andere Podcasts machen. Weißt du, ich habe auch noch private, die kommen noch mehr dazu. Aber ja, das hat man sich selber eingebracht. Ja, heute reden wir über HBO, wo es endlich in die Schweiz schafft, nach 100 Jahren. Dann reden wir über Valve, wo heimlich, ein bisschen heimlich, die Windows, also eine ARM-Revolution pusht, und zwar, dass Windows-Games auf ARM spielbar sind. Dann hat Sony eine neue Kamera vorgestellt und wir reden über God of War, über die Serie, die jetzt kommt. Und im Big Screen über The Stringer, über das vielleicht das berühmteste Vietnam-Foto und dann über Bring Her Back, über einen sehr besinnlichen Film, über Familie und... ja, ihr werdet es dann hören. Und ihre Spielecke über Marvel Cosmic Invasion. Also, fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, demnächst braucht man kein VPN mehr, kein Sky und sonstige Workarounds zum HBO auch können in der Schweiz konsumieren, oder Flo?
Ich würde jetzt mich dagegen verwahren zu sagen, man braucht Sky überhaupt nicht. Einfach das nur kurz vorgeschoben. Ja, es ist tatsächlich so, am 13. Januar 2026 passiert das, was sich tatsächlich recht viele schon lange erhofft haben. Und zwar HBO Max kommt endlich ganz offiziell in die Schweiz.
Ist es wieder HBO Max eigentlich? Entschuldigung, gestellt zwischendurch.
Ja.
Ist es offiziell gewechselt, zurückgewechselt und wieder... Was ist es jetzt? Ist Max?
Ich glaube, es ist HBO Max, ja.
Okay, gut, danke.
Aber wir können es trotzdem einfach HBO nennen, damit wir absolut auf keinen Fall angreifbar sind, weil HBO kommt auf jeden Fall vor in dem Namen.
Also zeitlang ist ja auch da nicht vorgekommen. Das war das Lustigste, gewesen, ja, oder?
Ist das nur Max gewesen, irgendwie? Also ja, ich glaube, ja. Cluster-Schwach produziert, was das bedankt. Okay. Ja.
Das ist sehr gut, ja.
Aber es kommt HBO.
Im Januar.
Okay, ja, es kommt im Januar. Und zwar also mit der ganzen Front. Also nachdem man jetzt ewig lang überlegt hat, ja, nein, vielleicht ein bisschen. Kommt mit all diesen Batmans und Dunes und Game of Thrones und Rick and Morty und Friends und mit ihren Originals und natürlich auch mit The Wire, wo auch fast 20 Jahre nach dem Abschluss von Dreh immer noch nicht an seiner absoluten Geilheit eingebüßt hat. Und die Olympischen Winterspiele 2026 haben sie auch.
Also, was? Ein Live-Event oder was?
Scheinbar.
So geil.
Also ich nehme nicht an, dass das taped wird.
Nein,
wenn der vorherige Neumelisische Weltmedaille gewonnen hat, schau doch, das kein Sau mehr.
Wäre schon mal geil. Auf eine Woche versetzt.
Finde ich noch wild. Es ist halt, ja, es kommt ja nicht gerade von ungefähr, oder? Netflix hat ja, also zumindest Wrestling ist mal ein Pay-Per-View live übertragen worden auf Netflix. Genau, und vorher hat man das, ist das ein bisschen kastriert gewesen, man hat das eben auf Sky Show gekriegt. Was, glaube ich, ein wesentlicher Grund war für Sky, weil, ich meine, für so ein kleines Land wie die Schweiz gibt es relativ viele so Serien- und Filmstreaming-Anbieter. Und ja, jetzt kommt das separat und sie bauen sich dann etwas Eigenes auf. Also, es gibt ein paar Sachen, muss man sagen, die bleiben trotzdem noch verfügbar auf Sky. Also House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus. Die Sachen laufen weiterhin dort, aber sie laufen eben auch parallel dann auch auf HBO Max.
Die werden halt noch irgendwelche bestehenden Verträge haben, aber ja, das wird ziemlich genau sicher so noch nicht erneuert, oder?
Genau.
Dem ist Sky eigentlich tot, ein bisschen. Also nein, ja, mindestens für so Serien und so.
Sky, Mensch.
Ja.
Das ist so, Sky ist im Sport halt immer noch recht stark. Zum einen haben sie in der Schweiz Bundesliga-Recht, was sehr beliebt ist, Premier League. Und dann haben sie auch Kooperationen mit diversen, also zum Beispiel auch mit sag immer noch Cablecom nach etwa 40 Jahren, mit UPC, wo ja dies okay recht hat, haben sie, glaube ich, Coop und so. Also im Sportbereich werden sie bleiben, und bei der Serie, wof, I don't know. Aber alle anderen können sich ja auch irgendwie auf eine Kuhart halten. was aber eigentlich spannend ist, so die Besitzerfirma ist eigentlich Warner Brothers. Und die machen das als wär nichts, oder? Die sind da, machen dort einen Launch, wir machen hier einen Launch, wir bringen es jetzt noch in die Schweiz, wir machen tralala. Aber es ist offenbar so, dass die selber recht unter Druck stehen, weil die werden offenbar weitergereicht wie ein heißer Herdöpfel. Also man weiß nicht genau, es gibt verschiedene Interessenten. Mal heisst es, es ist Paramount, mal heisst es, es ist Netflix und so. Warner ja, steht scheinbar irgendwie zum Verkauf. Und ja, trotzdem gamblen die weiter wie wild und man weiß nicht genau, was denn passiert. Aber also
ich glaube, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es Paramount bekommt, einfach weil Politik, weil Paramount gehört ja, glaube ich, zum Larry Ellison, sein Sohn. Der kommt ja vom Papi einfach so ein bisschen Spielgeld über, um sich ein paar Studios zusammen kaufen. Und nice. Jetzt schnappt er sich wahrscheinlich auch noch eben, Warner Brothers. Netflix hat eben auch Interesse anscheinend, aber Netflix gehört halt sagen wir es.
Irgendjemand anderem.
Ja, ich kann mir die Namen auch nicht.
Reed Hastings. Ja, genau. Reed Hastings, und er ist eher so ein Demokrat, und dann hast du halt noch das Problem, dass dann die Regierung einfach Druck macht auf die FCC, also auf die Regulierungsbehörde, und die dann einfach sagen, nein, das wird da nicht gemerged. Aha, bei Paramount geht es dann. Also das ist so die Story, die dort dahinter steht. Also wahrscheinlich gehört es dann nachher Paramount.
Schön. Schöne neue Welt.
Mhm. Gut, ich glaube, also ich wage jetzt einfach mal zu sagen, so der Durchschnittsschweizer, dem ist das völlig schnarz, solange er sein Zeugs kann streamen. Oder wenn man jetzt so sein, der stört es grundsätzlich, wenn er muss zahlen dafür, ist ja nachvollziehbar.
Aber weiss man schon, was es kostet?
Also Streamingdienst?
Nope. Also,
ich habe in ihrer Medienmitteilung gar nicht geschaut, ob sie einen Preis nicht haben. Weil dann müsste es ja schon fast irgendwie kommunizieren, wenn es...
Deutschland ist ja, was ist es, im ersten Jahr 12 Euro im Monat und nachher genau, 13.
Ich habe gerade Basis mit Werbung 9.90 Franken im Monat mit zwei parallelen Streams. Ja, aber halt mit Werbung zwei parallele Streams und nun Full HD. Wenn du Sports Add-on willst, kostet es noch 7 Franken zusätzlich. Standard ist 16,90, auch zwei parallele Streams, auch Full HD mit der Download-Funktion. Also kannst du bis zu 30 Sachen, also 30 Mal downloaden, und auch dort mit Sports Add-on möglich. Und dann gibt es noch das Premium, das ist 23,90. Dort kriegst du 4 parallele Streams und 4K UHD und Dolby Atmos.
Hey, genau. Ich finde es wirklich, wir sagen es ja schon lange, aber es ist einfach Wahnsinn, dass man einfach mittlerweile, wenn du all das Zeugs willst, du zahlst so viel mehr als früher.
Das ist unglaublich. Es ist immer weniger als Netflix. Netflix ist ja ein Standardabo bei 23 Franken mittlerweile, da sind wir jetzt bei 17.
Ja.
Aber Netflix hat aber eine größere Bibliothek. Ja.
Wenn du die Ansprüche hast, willst du ja UHD, oder? Und dann bist du auch wieder über 20.
Ja.
Und dann,
ja,
dann hast du noch Netflix und das Disney und schieß mich tot. Hey, und dann läppert sich zusammen.
Und, ja.
Ja, ich möchte es natürlich jetzt auch nicht aktiv bewerben, da einen anderen Weg zu gehen, aber geht mal unter meinem Autorenprofil auf unserer Galaxus oder Digitec-Website und schaut dort mal so ein bisschen, was für Artikel ich geschrieben habe. Vielleicht ist das ja eine Inspiration für eures zukünftige Serie-Konsumverhalten. Also
einfach Kommentare lesen.
Genau,
wo
nicht ich verfasst habe.
Genau, also gut, HBO kommt in die Schweiz im Januar. Genau. Dann das nächste Thema geht um Valve. Ich habe das auch recht interessant gefunden. Und zwar, die haben ein Interview auf The Verge gehabt mit einem von den Köpfen hinter SteamOS. SteamOS ist ja ihr Linux-basiertes Betriebssystem, das auf dem Steam Deck läuft und jetzt neu auf der Steam Machine. Da die sozusagen ihre Konsole, ihre Mini-PC fürs Wohnzimmer und eben auch auf dem Steam Frame ihre neue VR-Brille, wo ja ein Standalone, also wie so eine Meta-Quest ist, wo allein funktioniert. die auf ARM basiert, aber eben alle, also in Anführungszeichen alle, Steam-Games können spielen. Und Steam-Games sind ja eigentlich Windows-Games. Und möglich macht es das, weil sie es halt mit so einem, ich nenne es jetzt mal einen Emulator, zum Laufen bringen, oder? Und das ist vergleichbar mit dem, was es jetzt schon verwendet, weil der braucht es beim Steam Deck, weil es ja Linux läuft, müssen sie ja irgendwie die Windows-Games die zum Laufen bringen. Und jetzt setzen sie auf Proton. Und ich glaube, zu tief hinein wollte ich gar nicht gehen. Ich habe es in diesem Intro nicht ganz einfach gefunden, weil da vermischt sich dann Proton mit Wine und irgendwie Effekten. Es gibt tausend Sachen.
Ja, ja, die Layers und die...
Aber es ist alles vergleichbar. Also es funktioniert ähnlich. Und das Interessante ist einfach, dass es hat eine grosse Open-Source-Community, die an dem eben auch schafft, dass die Windows-Games auf ARM bringst. Und eben ARM, alle Mobile-Phones haben einen ARM-Prozessor oder alle oder die meisten. Eben bei den Laptops sicher die berühmtesten, die ganzen MacBooks, aber auch die neue Surface. Und ARM ist ja einfach immer bekannt für energieeffizient, mittlerweile aber halt auch sehr viel Leistung. Und Valve ist einfach interessiert daran, sie möchten es möglichst weit verbreiten und eben haben einfach wirklich so ein bisschen heimlich all die Open-Source-Projekte, die haben alle sie finanziert. Da sind einfach die Leute gezahlt, dass sie das machen. Also ich meine, schmiert euch ja niemand. Sie sind einfach gefunden, da, wir geben euch ein bisschen Geld und dann sind wir...
Super, das ist das, was eigentlich müsste Qualcomm machen oder Apple oder so, oder die, die eigentlich Prozessoren pushen wollen.
Und ja, es ist einfach jetzt ist das also sozusagen rausgekommen. Also sie sind einfach mal gefragt worden und haben sie gesagt, ja, wir finanzieren die. Und dafür auf dem Steam Frame, auf dieser VR-Brille, dort heisst der Emulator FEX, eben der Open-Source-Emulator. Und dem Intro hat eben selber schon mal so einen Emulator auf seinem Handy benutzt, auf seinem Galaxy S25 oder so, um das neueste Hollow Knight zu spielen. Und das ist ja wirklich ein PC-Game. Also gibt es ja auch für Switch und so. Aber er hat die Windows-Version auf seinem Handy können gamen, dank einem Emulator, wo er auf seinem... in so einem chinesischen Emulator. Und eben hat sich jetzt aber eben auch herausgestellt, der basiert auf FEX. Und dort dahinter steckt direkt oder indirekt Valve. Und genau, eben, sie wollen einfach wirklich all das, die ganze x86-Struktur, eben dort, wo PCs eigentlich drauf laufen, Steam Deck ist auch x86, dass einfach das möglichst einfach und eben ohne, dass eben die Entwickler müssen das portieren, dass das Zeug auf ARM läuft. So ist es ja jetzt eigentlich auch mit Proton, also eben die Steam Deck Sachen, die laufen immer alle so, eben in Anführungszeichen, laufen alle auf dem Steam Deck, aber es gibt einfach viele Games, die machen ein Problem oder darum gibt es auch das Steam Deck Verified, wenn es überprüft worden ist und gewisse Entwickler mittlerweile machen viele natürlich so die extra Aufwand, damit es einfach sicher läuft, aber es ist ja auch ähnlich eben vergleichbar mit dem Prism, das ist das von Windows, die haben ja auch so einen Emulator oder so, wo auf ihren Surface, auf ihren ARM-Surface dafür sorgt, dass die ganzen oder dass viele Windows-Apps, klassische Windows-Apps, auch auf ARM laufen. Und der von Valve, der ist halt einfach auf Games fokussiert.
Aber es ist schon nicht gleich gut, oder wie wenn du es richtig portierst, weil du hast ja dann immer noch den Übersetzungslayer, wo du ein bisschen Leistung verlierst wahrscheinlich und irgendwie so Anti-Cheat-Software, die nicht richtig läuft und so Geschichten, oder? Also.
Das genau, also irgendwie sie sind noch nicht, es läuft ja noch nicht alles komplett und ich meine, das mit Android, die ganzen Sachen habe ich jetzt eh nicht ausprobiert. Also ich muss sagen, dass das VR-Headset, dort laufen übrigens Android-Apps drauf, aber es ist nicht Android selber. Dort ist auch nochmal irgendein Emulator, der das möglich macht. Das ist irgendwie noch interessant. Nein, genau, das läuft nicht alles und auch nicht unbedingt gleich schnell, aber das ist noch interessant beim Steam Deck, dort sind es doch einige Games oder viele, die wirklich besser laufen als bei Windows. Ah, und ja. Darum steigen jetzt immer mehr auf das B-Site um. B-Site ist auch so ein Open Source, ich glaube es ist Open Source, ein Projekt, wo sozusagen wie auch wie so eine Abkopplung von SteamOS, weil SteamOS gibt es ja noch nicht offiziell einfach so für alle anderen Geräte. Und dann kannst du B-Site, kannst du installieren auf irgendeinem Handheld, kannst du es auch ich glaube, auf dem MacBook auch oder eben halt auf dem PC kannst du das installieren. Und wenn du AMD hast, funktioniert es sehr gut. Und dort ist zum Teil Performance besser als bei Windows. Bei Nvidia nicht, meistens nicht, weil ja Nvidia recht schlechte Treiberunterstützung hat für Linux. Darum ist es dort nicht so gut. Aber ist wirklich krass. Also in vielen Belangen ist wirklich das die Besser-Sachen schneller, obwohl eben die Spiele nicht native laufen. Das ist schon krass, finde ich. Darum eben, kann man schon, setzt die Valve halt auch viel Hoffnung auf das ARM, weil sie wollen natürlich auch die Macht von Intel und Windows ein bisschen brechen, oder? Dass das Zeug einfach auf mehr Geräte verfügbar ist, breiter und halt einfacher. Wenn die Leute natürlich den Entwickler nichts mehr machen, ist natürlich immer das Beste, oder?
Das ist einfach super, eben. Aber ich fände ja, weißt, irgendwann müsste man doch meinen, wir sehen alles mal auf ARM umgestellt, also nicht mehr die x86-Architektur. Das ist so, ich habe das Gefühl, der einzige Grund, warum es eigentlich noch nicht auf ARM umgestellt wird, ist die Software. Also auch weil es so viel Legacy-Software gibt, wo halt nicht alles müsste portiert werden oder wo ich das irgendwie überall den Übersetzungslayer und so weiter.
Ich weiß halt nicht. Eben, klar, bei Mac könntest du meinen, ja, das ist eh das Bessere, weil die haben ja umgestellt, aber da bin ich irgendwie zu wenig drin. Ich glaube, es gibt schon immer noch Gründe, warum, oder in gewissen Bereichen, warum
es
einfach schneller ist, oder?
Ja.
Aber es ist einfach definitiv eine Plattform, wo viele drauf setzen und wo man einfach Hoffnung hat, dass es effizienter ist und eben der Markt grösser ist. Und, hey, ich bin sehr gespannt eben auch auf das Headset dann, weil eben, wenn du dort wirklich einfach Windows-Games drauf spielen kannst, das ist natürlich schon interessant. Darum, ja, gespannt, wie es dort weitergeht. Ja, dann die dritte News, geht es um eine Kamera. Schon wieder mal eine neue, nette, günstige, wie du findest, Sony Alpha 7V. Und was kann das Möbel?
Ja, eigentlich jetzt nicht mega speziell, aber es ist halt einfach so eine Masse. Sofern man bei Fotografie jemals kann von Massenprodukt reden, ist das eins, sage ich jetzt mal. Also wenn du so ein bisschen seriöser quasi willst fotografieren und willst eine Vollformatkamera kaufen, also eine mit einem grossen Sensor, dann landest du wahrscheinlich etwa in dem Segment. Das teilt sich Sony mit so äquivalenten Kameras von Canon und Nikon und Panasonic gibt es auch noch und so. Aber es ist wirklich so ein Massenprodukt in der Fotografie. Genau, Sony Alpha 7.5, das ist jetzt die neue von dieser Serie. Und die Vorgängerin, also die Alpha 7.4, ist wirklich eine extrem beliebte Kamera gewesen. Die hat jahrelang so ein bisschen die Verkaufsränge dominiert, das einfach in dem Segment. Und eben, es gibt einfach die Nachfolgerin und sie ist die. Also Sony ist jetzt quasi der letzte Hersteller von der grossen, der in diesem Segment eine neue Kamera rausgebracht hat. Also die von Nikon gibt es schon, Z6 III, und von Canon ist sie auch rausgekommen vor, weiß gar nicht, 3 Wochen ungefähr, hätte ich gesagt. Der R6 Mark III, dort haben wir jetzt nicht spezifisch darüber geredet, wir nehmen die jetzt da quasi alle ein bisschen zusammen. Und die haben alle so ein bisschen ähnliche Spezifikationen. Also eine mittlere Auflösung, jetzt die hat 33 Megapixel, die von Canon hat auch 33, die von Nikon hat 24, also ein bisschen weniger. Und die können immer ein bisschen alles. Also die haben einen relativ schnellen Sensor, jetzt alle drei. Das heisst, du kannst sehr schnelle Serienbildfunktionen machen. Der Autofokus ist wirklich überall wahnsinnig gut. Vor allem bei Canon und bei Sony ist er jetzt eigentlich, also die sind eigentlich gleich gut. Jedes Mal, wenn ich die zwei in der Hand habe, Ich spüre den Unterschied schlichtweg nicht mehr. Und ich spüre ehrlicherweise in den meisten Situationen auch keinen Unterschied zu den Vorgängerkameras. Also der Autofokus bei Sony, bei Canon und auch bei Nikon, der ist schon sehr lange extrem gut. Und man kann so ein bisschen sagen, wenn jetzt nicht, ich weiß nicht, Leichtathletik fotografierst oder weißt, irgendetwas mega schnell ja. Oder so. Oder Action-Sportarten oder vielleicht. Ich weiß nicht, ich bin halt kein Wildlife-Fotograf. Oder wenn du jetzt zum Beispiel so Vögel zwischen Ästen im Flug und so fotografierst, dort, das sind dann schon so Szenarien, wo der Autofokus halt wirklich mega gut muss sein. Und dort haben sie auch Fortschritt gemacht, dass halt die Systeme mit so ein bisschen AI-Unterstützung halt auch die Objekte erkennen, dass sie merken dann, das ist ein Vogel und der bewegt sich jetzt etwa so und dort ist sein Auge und auf das muss ich fokussieren und den Ast im Vordergrund ignorieren und so Sachen. Dort wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und man muss wirklich sagen, dort haben sie in den letzten Jahren noch Fortschritte gemacht und das funktioniert mittlerweile sehr, 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 sehr gut. Und jetzt auch hier wieder bei der Alpha 7.5, also das ist wirklich der Autofokus gehört zum Besten, den ich je in der Hand hatte. Genau. Und es ist halt immer so ein bisschen, oder wenn so eine neue Kamera rauskommt, dann gibt es immer so ein bisschen die Brand Wars zwischen
Fanboy Wars.
Genau, das Fanboy Wars zwischen Sony Fanboys und denen, die halt den Canon haben und denen, die einen Nikon haben und so. Und ja, die fühlen sich immer alle recht triggert, wenn dann, keine Ahnung, weißt, dann sagst du, ja, das ist jetzt eine gute Kamera. Und dann kommen sie, ja, aber die hat kein OpenGate-Recording. Und OpenGate ist zum Beispiel, dass du Video kannst aufnehmen, nicht nur im 16:9-Format, sondern den ganzen Sensor. Also 3:2 ist der volle Sensor, oder, wo du die Fotos damit machst und dass du halt auch Video kannst im vollen Format aufnehmen. Und dann kannst du es halt nachher, also der Vorteil ist, du könntest dann nachher auch noch vertikal besser zuschneiden, wenn du das TikTok-Video machst, oder dann hast du ein bisschen mehr Raum oben und unten, wunderbar. Aber das sind alles so Sachen, und das heisst die nicht, oder die neue Sony, und kennen kann es. Und dann ist es so, ah, Sony hat kein OpenGate, alles scheiße, kennen ist viel besser. Und das ist immer, ich finde das immer recht lustig, weil, also klar, man kann sagen, besser so eine Option haben und nicht brauchen, als sie gar nicht haben. Aber in der Praxis, also wer schon jemals ein Videoprojekt gemacht hat und so, und auch 8K-Video und so Sachen, das ist alles so Zeug, das sieht halt gut aus auf einem Specsheet, aber wenn du wirklich damit schaffst, dann brauchst du das in, hey, in 1% der Fälle. Machst mal wirklich 8K, damit du etwas reinkroppen kannst, oder machst mal OpenGate, weil das ist auch alles mehr Aufwand nachher in der Post-Production, oder? Und es gibt mehr Datenmengen und du hast andere Nachteile und so. Also es ist, genau. Aber ich finde es trotzdem immer lustig, um dann auch die Diskussionen also auch mitzuführen, weil klar, man kann halt dann so richtig reinnerden. Aber am Ende des Tages würde ich jetzt sagen, wir sind eigentlich so weit, dass egal bei welchem Brand du eine Kamera kaufst, also mindestens bei den grossen drei, sage ich jetzt mal, mindestens Sony, Canon, Nikon, wenn du eine Vollformat-Kamera kaufst, sie sind einfach alle gut. Und kauf einfach das, was dir am besten in der Hand liegt oder objektiv vor allem am besten gefallen. Das ist so ein Punkt, den viele dann vergessen. Dann konzentrierst du halt auf die Kamera. Aber es ist ja immer ein ganzes Ökosystem rundherum. Und bei den einen Herstellern gibt es vielleicht ein bisschen leichteren Objektiv, bei den anderen vielleicht ein bisschen lichtstärkeren, was auch immer. Also ich würde eher so dort schauen, oder welche Objektive passen wir am besten. Und dann die Kamera, die sind eh alle gut.
Und dann musst du nur 2.500 Eier haben für das Mittelklasse-Gerät.
Das ist ein Mittelklasse-Gerät. Also weißt du, es tut immer sehr teuer. Genau, die kostet 2.600 Franken. Die kennen übrigens auch. Die von Nikon ist ein bisschen günstiger, die ist mittlerweile wie knapp 2.000. Aber weißt du, die richtigen Flaggschiffe, also so eine Sony A1 oder und so, die sind dann bei, ich glaube, die ist bei 6.500 oder Spaziermünz bei 3.500. Also ja, genau. Also du kannst noch mehr ausgeben, wenn du wirklich ein Profi-Fotograf, Fotografin bist, dann geht es auch höher. Aber eben so für einen, ich sage jetzt mal, wenn du ambitionierte Hobby-Fotograf bist, dann landest du wahrscheinlich ungefähr da. Und da nimm einfach das, was dir am besten in der Hand liegt, und du wirst glücklich werden damit.
Schnell. Ich habe früher eine 1000. Tür gefunden. Aber ja, ist gut. Also, Sony Alpha 7V. Ab wann kann man sie kaufen?
Ich glaube, vorbestellen kannst du sie jetzt schon. Okay. Sie wird nächste Woche ausgeliefert, wenn es recht ist. Die von Canon steht, glaube ich, auch vor der Tür. Ich glaube, die ist auch noch nicht ausgeliefert, aber kommt sehr bald.
Also gut, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ein spontanes, dann holt euch die Kamera. Dann habe ich etwas zu God of War. Die Gameserie von PlayStation bekommt jetzt endlich eine Serie. Schon länger im Tun. Und jetzt ist es offiziell bekannt worden, dass bei Amazon haben sie 2 Staffeln bestellt. Ich habe nicht genau gefunden, wenn sie denn wirklich kommt, aber einfach jetzt geht es los. Und es ist einfach gerade auch noch interessant, wer dahinter steckt. Nämlich der Frederick E.O. Toye, oder wie man das ausspricht, der führt die Regie mindestens bei den ersten beiden Folgen. Und der hat einen Emmy gewonnen für Shogun. Dort hat er mehrere, ich glaube 4 Episoden Regie geführt. Hat aber auch bei Westworld, Walking Dead, Watchmen, The Boys, Fallout und so. Also wirklich recht viele renommierte Sachen. Eben, und mit Fallout auch schon eine Game-Adaption mitgemacht. Und ja, das klingt noch spannend. Orientiert sich an dem 2018er Reboot. Dort, wo der Kratos, der God of War, der Kriegsgott, da im hohen Norden ist. Oder die Geschichte geht ja, ursprünglich ist er ein griechischer Gott, der sich dort mit den Göttern anlegt, weil sie, ich weiß nicht, wie ist die Geschichte ursprünglich gewesen? Ich glaube, sie überlistet ihn oder irgendwie, dass er, glaube, seine eigenen Kinder oder seine Familien umbringt. Ich glaube, es ist so eine Geschichte. Wenn du das Game siehst, denkst du nicht, dass es eine tragische Geschichte hat, sondern es sieht nach einem stumpfsinnigen Prügel-Game aus. Aber es hat tatsächlich noch einen tief, komplexe Geschichte. Auch wenn es bei den ersten Games auch viel nackte Bubis und so immer geht. Es war halt so ein 2000er-Game gewesen. Aber das 2018, das habe ich auch sehr geil gefunden. Das hat, glaube ich, bei den Game Awards den Preis gewonnen für das beste Spiel. Genau, und an dem orientiert sich, er ist dort, der Kratos im Norden, trifft dort auf neue Götter und er ist dort mit seinem Sohn Atreus unterwegs und versucht, ihn so ein bisschen zu erziehen. Und ich glaube, sie sind irgendwie dort unterwegs, um... Ich glaube, sie wollen ihre Mutter beerdigen oder irgendetwas. Ich weiß die Geschichte nicht mehr genau. Aber an dem orientiert sich es und es sind natürlich auch welche von PlayStation mit dabei, also der Cory Barlog unter anderem. Das ist der Creative Director von Santa Monica Studio. Das sind die God of War Games machen. Die letzten zwei, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nochmal eins gibt. Hey ja, God of War haben die erstmal gezockt?
Nein, tatsächlich nicht. Es ist, ich weiß, es ist sehr gut, aber...
komplett an mir vorbei.
Hey, ich meine, die Alten, was auch nicht, die würde ich jetzt sicher nicht mehr nachholen.
Und,
nein, ich glaube, die sind nicht so... Also, ich weiß es nicht. Es hat sicher auch mal ein Remaster oder so etwas gegeben, aber... ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe die okay gefunden damals. Aber 2018 selbst ist wirklich gut. Es hat so eine richtig epische Reise mit... mit so richtig guten Figuren. Also, der Kratos früher war so zweidimensional eigentlich. Und da ist er eine recht komplexe Figur und halt das ist ein krasser, hoher Kriegsgott und wo dann halt irgendwie seinen Sohn da Beziehung versucht zu pflegen und so. Das ist recht interessant gewesen. Ich habe das Letzte dafür nicht ganz so gut gefunden. Gute Geschichte, aber irgendwie Kampf ein bisschen too much. Aber ja, da muss man nicht kämpfen, sondern nur zuschauen. Und dann ja, mal schauen, wenn das kommt.
Wahrscheinlich schaue ich eher mal zur Reihe, als dass ich ein Game nachhole.
Ja, ja. Es ist schon geht schneller.
Ja. Genau.
Das sind damals eben schon noch lang.
Ja, vielleicht führt es dir dann zum Game, sag mal.
Ja, voilà. Ja.
Wer weiß.
Also gut. Komm, wir schauen mal, was etwas, was man dann jetzt schon schauen kann im Big Screen. Play the Five Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Du, Samuel, hast du den Stringer gesehen? Mir kommt da ja immer der Stringer Bell, oder wie heisst der von The Wire?
Genau.
Wir müssen einfach, das ist jetzt unser Easter Egg. Jede Serie folgt.
Wird einfach The Wire erwähnt.
Genau, aber da geht es nicht um irgendwelche Gangster in Weimar in den USA, sondern um ein berühmtes Foto während dem Vietnamkrieg, das gemacht worden ist. Und die Doku beleuchtet ein bisschen, wer es wirklich gemacht hat.
Genau, wer es mutmaßlich wirklich gemacht hat. Also das Foto, um welches es geht, ist Napalm Girl oder der offizielle Name ist The Terror of War. Ich denke, die meisten kennen das wahrscheinlich. Das ist so ein
Kann man das nicht schnell einblenden oder so?
Ja, das könnte man im YouTube-Video einblenden, wer weiß. Aber sonst, ich könnte es auch schnell googlen, Napalm Girl, kommen alle Resultate. Das ist so ein nacktes Mädchen, das auf die Kamera zurennt. Hinten dran hat es einen Napalm-Strike halt gegeben. Und ihren Rücken ist verbrennt. Und sie hat halt so den Arm ausgestreckt. Und es ist einfach wirklich so ein... Also es ist ein grausames Bild.
Oder? Es ist das Vietnam-Bild einfach, oder?
Es ist das Vietnam-Bild.
Du siehst nebenan andere Kinder und ein paar Soldaten und ich glaube genau, das ist...
Genau, und die flüchtet halt. Und es war wirklich so ein Mahnmal auch gewesen, oder, wo halt so ein bisschen gezeigt hat, was für Folgen so ein Krieg auch hat für unschuldige Kinder. Also es ist wirklich recht ein eindrückliches Bild. Und also das Mädchen auf dem Bild, das ist Kim Fuck und die hat dann nachher... Also die ist ich habe schon ganz viele Interviews und so mit ihr lesen jetzt später. Also die ist recht bekannt worden, auch nachher. Und das stammt aus 1972, das Bild. Und das ist damals wirklich auf allen Titelseiten gelandet, von allen Zeitungen. Und man schätzt, dass das innerhalb von 24 Stunden etwa 1 Milliarde Menschen gesehen hat.
Krass. Also damals? Extrem.
Und damals, genau. Ist ja noch nicht, jetzt noch weniger Leute auf die Menschen. Oder also einen riesigen Impact gehabt, das Bild. Und man sagt halt auch so ein bisschen, dass das Bild mitgeholfen hat, dass der Vietnamkrieg ein bisschen schneller dann vorbei gewesen ist, weil das natürlich in den USA für einen riesen Aufschrei auch gesorgt hat, oder dass wirklich so die Grausamkeit von dem Krieg wirklich mal gesehen hat. Und es ist eh schon richtig end zugegangen in dem Moment. Man kann jetzt nicht sagen, das Bild hat den Krieg beendet, aber es hat wirklich einen mega grossen Impact gehabt.
3,85 Milliarden sind es gesehen 1972.
Ach krass, die Weltbevölkerung ist so schnell gewachsen.
Ah, yes. Korrekt.
Aber ja, in dem Fall eben ein Viertel der Weltbevölkerung. Hat das wahrscheinlich gesehen. Und also der Urheber von dem Bild, bis heute der offizielle Urheber, ist der Nick Ut. Das ist ein vietnamesischer Fotograf. Der hat dort für die Associated Press fotografiert und er hat mit dem Bild halt wirklich auch gerade den Pulitzerpreis gewonnen und den World Press Photo Award, also wirklich sehr, sehr wichtige Preis, und hat mit dem auch so ein bisschen Karriere gestartet nachher. Also dank dem Bild hat er dann in die USA, auf Los Angeles und ist ein erfolgreicher Fotograf weiterhin gewesen. Und jetzt gibt es eben die Netflix-Doku «The Stringer», und die behauptet, dass der Nick Ut das Bild gar nicht gemacht hat, sondern dass es von so einem unbekannten Freelancer stammt. Und die Freelancer, die hat man dort eben Stringers genannt. Ich weiß gar nicht, will to string along wahrscheinlich, oder? Aber ja, einfach ein vietnamesischer Freelancer. Das ist eine eineinhalbstündige Doku. Sie läuft seit letzter Woche. Der Regisseur ist der Bao Nguyen. Es tut mir mega leid, wenn ihr da aus irgendwie vietnamesisch gut könnt und ich vergewaltige irgendwie die Namen. Ich gebe mein Bestes.
Das ist der geläufig, ich habe das Gefühl, das ist der geläufigste vietnamesische Nachname.
Ich weiß, ja.
Nguyen. Genau. Hey, ist das vorher schon bekannt gewesen oder ist jetzt das zum ersten Mal
aufgekommen? Also der Film ist, der ist jetzt erst neu auf Netflix. Er ist aber schon Anfangsjahr beim Sundance Film Festival gezeigt worden. Und darum ist natürlich auch Geschichte schon bekannt worden. Jetzt
aber vorher ist sie nicht bekannt gewesen?
Vorher nicht, also mindestens nicht öffentlich. Jetzt, ja. In vielen heisst es, dass es ein offenes Geheimnis war und so, aber da...
Klar, aber mehr die Öffentlichkeit hat das nicht gewusst.
Nein, genau. Also bis der Film wirklich rausgekommen ist, jetzt eben Anfang 25, hat die breite Öffentlichkeit von dem nicht gewusst. Und die Anschuldigung, dass eben Nick Ut das Foto nicht gemacht hat, die kommt von Carl Robinson. Und Carl Robinson war einer der Foto-Editors von der Associated Press, wo das Bild wirklich auf dem Tisch gehabt dort. Also oder die Fotografen haben das dort gebracht, in die Büros von der AP, und dann hast du dort halt die Foto-Editors gehabt, die das dann angeschaut haben, gesichtet haben und entschieden haben, okay, das und das Bild, das schicken wir jetzt heim in die USA. Und er war ein von zwei, wo dort gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Und er behauptet, dass sein Chef, der Horst Faas, das ist ein deutscher Kriegsfotograf, es ist auch eine absolute Legende, also er hat auch extrem wichtige Fotos gemacht. Der hat ihm befohlen, um die Byline, also die Urheberschaft von dem Foto, zu ändern von einem Stringer auf einen Staff-Fotograf, weil der Nick Ut ist fest angestellt bei der AP, oder? Und die AP will natürlich möglichst viele Fotos von ihren Staff-Photographers verkaufen. So. Und er hat sich dann zu ihm abgebügt und hat gesagt, make it staff, make it Nick Ut. So, das ist seine Geschichte. Jetzt, das Problem ist, dass du kannst den Horst Fast leider nicht mehr fragen, weil der ist tot. Der zweite Fotoeditor, der dort geschafft hat, der weiss jetzt den Namen gerade nicht mehr, ist ein japanischer Name, der ist auch tot. Und der Techniker, der geschafft hat, dort, der ist auch tot. Also sind alle gestorben, ausser praktischerweise halt um Carl Robinson, wo jetzt quasi einfach der einzige Augenzeuge ist, und der behauptet jetzt eben, so sei die Geschichte gewesen.
Also der, was gemacht hat, der Ut, der ist auch tot?
Nein, der gibt es noch, der lebt. Der hat das Interview verweigert für den Film. Ich komme jetzt gerade nachher drauf, so, ja. wie der Film halt so aufzieht. Der Protagonist vom Film ist nicht der Horst Faas, sondern sie haben da so einen Fotojournalist, Gary Knight. Das ist auch ein einigermaßen bekannter Fotograf. Und der wird halt vom Nick Robinson kontaktiert, eben mit dieser Geschichte, und geht dann so auf Spurensuche mit einem Team.
Ist der Knight der von dem, hat es nicht einen Doku War Photographer gegeben? Ist das nicht der gewesen? Erzähl doch mal weiter, weil ich habe mal einen Doku gesehen. Die ist nämlich auch sehr geil gewesen.
Bin ich nicht ganz sicher. Genau, und eben, also er geht dann auf Vietnam und redet halt mit ganz vielen Augenzeugen, wo noch leben, wo nicht im Darkroom nicht gewesen sind, also nicht auf deren Agentur, aber halt vor Ort, wo das Foto entstanden ist. Und sie sammeln da ganz viel anderes Film- und Bildmaterial. Oder es hat andere Fotografen und Filmteams dort gehabt, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Also die Szene war im Prinzip dort gewesen, dass die, was ist jetzt... ja, südvietnamesische Armee war ja verbunden mit den USA. Mhm. Und die haben dort etwas bombardiert, wo sie gemeint haben, es hat Nordvietnamesen, aber eigentlich war es eine eigene Stellung von Südvietnamesen und Zivilisten. Und dann haben sie halt eben die getroffen. Und dort hat es auch sehr, sehr nahe ganz viele Journalisten gehabt und Filmteams. Das heisst, es gibt relativ viel Bildmaterial von dieser ganzen Szene. Und sie haben das einfach alles zusammengetragen und geben dann also eine forensische Analyse in Auftrag, wo man das mit 3D-Modell rekonstruiert, oder die, wie das eben abgelaufen ist, woher das die Kinder gekommen sind, wo ungefähr welche Fotografen gestanden sind. Das waren wirklich alles nur Männer. Und versucht halt dann so, das zu rekonstruieren, ob der Nick Ut das Foto überhaupt kann gemacht haben. So. Und es ist mega spannend. Ich finde so ein bisschen, die Augenzeugenberichte sind halt ein bisschen schwierig, weil das ist immer, die sind alle sehr alt.
Ja,
sind meistens in der Vietnamesen, hast noch so ein bisschen Sprachbarriere. Und ich, also, wirkt alles so ein bisschen medium glaubwürdig. Und auch der Carl Robinson selber, das wird ein bisschen zu wenig beleuchtet im Film, finde ich, der hat halt recht einen Groll gegen den Nick Ut und gegen die AP. Das hat er auch selber geschrieben in einer Autobiografie. Und er hat halt am Anfang, wo das Bild zu ihm auf den Tisch kam, ist, er hat gar nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Weil er hat gefunden, das kannst du nicht zeigen, das ist ein nacktes Mädchen, das geht nicht. Das ist viel zu anstössig und überhaupt. Und er ist aber einfach überstimmt worden von seinem Chef halt, oder? Und zu Recht, weil das ist wirklich ein Bild, das muss ich auch sagen, das öffentliche Interesse überwiegt irgendwie, oder? So, und der hat es, glaube ich, nie so recht verkraftet und er hat auch, also irgendwie, du merkst, dass auch die Neid spricht auch aus ihm, weil der Nick Ut halt eine Wahnsinnskarriere gemacht hat, weg dem Bild. Und er findet dann irgendwann so, ja, Nick Ut, der ist viel zu wenig bescheiden und er ist viel zu fest Hollywood gegangen und so. Und darum ist es, macht es ein bisschen unglaubwürdig, aber das heisst natürlich nicht, dass die Geschichte nicht stimmt, oder?
Ich meine, aber es wird, das wäre natürlich schon nachvollziehbar, weißt, wenn es wirklich so ist, dann logisch hast du einen Groll und beschneidest, weil der hat es ja auch nicht verdient, oder?
Genau, und stimmt, so kannst du es sagen. Richtig, richtig. Aber es ist ein bisschen, oder das Problem ist, ein bisschen, warum kommt er erst jetzt über 50 Jahre, wo schon alle anderen tot sind? Das ist also ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, oder? Und darum, das macht uns das ganze Narrativ auch ein bisschen unfair, finde ich, weil du all die Toten nicht mehr kannst befragen. Und der Film ist halt mega. Der macht das so völlig so prototypische Leute dann daraus. Also der Nick Ut wird einfach so ein bisschen gezeichnet als Lügner. Oder der Carl Robinson ist so ein bisschen der Held, der jetzt da noch seine Gewissensbisse endlich kann loslassen. Und der Horst Fass springt zum Choleriker, wo so ein Tyrann war. Und er ist dann auch rassistisch quasi, weil er irgendwie. Also wird dann wie noch gesagt, ja, der hat das systematisch gemacht, hat auch anderen Freelancer quasi die Fotos weggenommen, in Anführungszeichen, und die als eigene ausgegeben. Und für das gibt es eigentlich keinen Beweis. Also, es ist so ein Character Assassination, wo zum Teil recht unnötig ist, finde ich. Und eben, es wird auch ein bisschen Tote durch den Dreck gezogen zwischen den Zielen.
In dem Fall einfach nicht fix beweisen, oder?
Du kannst nicht fix beweisen. Es ist dann auch, also sie sind also zu der AP gegangen, zu der Associated Press, oder? Und die wollten dann eigentlich mit ihnen zusammenarbeiten und haben gesagt, ja, also gut, der hat neue Erkenntnisse, können wir bitte auch Einblick haben in euer Material. Und das haben dann auch die Filmmacher anscheinend auch verweigert. Also sie wollten irgendwie nicht recht mit der AP zusammenarbeiten, was ich ein schwierig finde.
Yeah.
Die AP hat dann gleich ihre eigene Analyse in Auftrag gegeben. Sie haben auch das ganze Bildmaterial zusammengetragen, sogar noch ein bisschen mehr haben sie gefunden. Haben es negativ, das gibt es noch physisch von dem Bild, haben es aus dem Archiv rausgeholt und haben das analysiert und haben die Kamera vorgeholt, weil die gibt es auch.
Krass.
Es ist so eine Leica mit einem 35mm Objektiv, wo der Nick Ut sagt, er hat das Bild damit gemacht. Und dann haben sie es halt verglichen und so. Und sie sind schon auch zum Schluss gekommen, ja, da gibt es schon recht viele offene Fragen. Weil, also einerseits eben, wenn du das wirklich analysierst, die ganzen Szenen mit dem Bildmaterial, und es gibt auch eine schriftliche Analyse, wo du so durchscrollen kannst, mit ganz vielen Bildern, super gemacht. Und du siehst dann, ja, es ist halt wirklich mega unwahrscheinlich, dass der Nick Ut dort war, zu dem Zeitpunkt, wo das Bild gemacht worden ist. Aber es ist nicht unmöglich.
Ja, ja.
Und dann ist halt so ein das Problem, ja, okay, es ist jetzt, du kannst weder das eine noch das andere beweisen, was machst du jetzt?
Ja.
DP hat gesagt, hey, du kannst es nicht genug definitiv beweisen, dass er es nicht gemacht hat, und darum bleibt er offiziell der Urheber.
Ja.
Also wenn jetzt das Bild irgendwo benutzt, dann musst du eigentlich auch immer noch Nick Out unten dran anschreiben.
Kannst du so. Also fände ich, kannst du halt wie nicht anders machen. Also wenn es so damals hat geheißen, es ist der gewesen und du kannst es nicht Gegenteil beweisen. Ja,
würde ich im Zweifel wird dann angeklagt. Ja. Und was aber schon etwas anderes, was eigentlich die grösste Smoking-Gun ist, wo im Film nur so ganz kurz gestreift wird, was mir völlig unverständlich ist, ist eben die Analyse von dem Negativ, wo sie herausgefunden haben, dass die Negativ haben so ein bisschen runde Ecken. Und Negativ aus der Leica-Kamera haben immer perfekt eckige Ecken. Also es kann eigentlich nicht sein, dass das Bild aus einer Leica stammt. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass es entweder aus einer Pentax stammt oder vielleicht noch aus einer Nikon. Der Nick Out hat famously immer zwei Leicas und zwei Nikons dabei gehabt. Oder? Und jetzt kannst du auch sagen, unter Umständen kann es irgendwie sein, dass es vielleicht doch von ihm ist. Aber er hat halt immer gesagt, ich habe es mit der Leica gemacht und es, ja, die Brennweite ist falsch. Das ist natürlich ein 50mm Bild, nicht ein 35er, wie er immer gesagt hat. Und du musst schon sagen, wahrscheinlich hat er es nicht gemacht, so unbequem wie es ist. Ich glaube aber auch, er glaubt selber, dass er das gemacht hat.
Ja, irgendwann glaubst du es auch, ja klar. Ja, ja.
Also erstens das, ich meine, das ist jetzt 50 Jahre her, oder?
Ja, also ist super schwierig zu sagen, oder? Weil ich kann natürlich so sagen, gut, du, wenn du so ein Bild machst, vielleicht weißt du es. Andererseits, rund um dich herum fallen irgendwie Bomben ab und du rennst da von hin und her. Und
hast
du
siehst, es ist nicht digital. Viel verbrannte Leute und so gefettelt.
Urkrass. Und du siehst ja nicht, wie heute, schaust du ihn auf den Bildschirm und siehst das Bild, sondern das ist ein Film. Das ist blind. Du gibst nachher den Film ab und dann kommt der Horst Fass, also der Editor, und sagt ja, hey, super Bild gemacht, ich habe das.
Genau.
Dann glaubst du das ja, oder?
Ja, kann man schon auch vorstellen.
Aber eben, es kann halt trotzdem sein, dass es nicht gemacht hat. Und hey, ja, ich finde am Schluss, der Film, also wenn man sich für Fotografie interessiert oder Vietnamkrieg, dann muss man unbedingt schauen. Auch wenn ich jetzt den Film eben so ein bisschen unfair gemacht finde und einfach, ach, es ist so ein bisschen viel, zu viel auf halt Drama, oft, weißt du, und so ein Narrativ unbedingt durchziehen und einfach alles, was nicht dazu passt, das blendet man einfach aus.
Ja, ja.
Aber
klassische Netflix-Doku.
Genau, ist einfach klassische Netflix-Doku. Aber man muss sie schauen und dann einfach noch ein bisschen Background lesen.
Übrigens, den ich gemeint habe, ist der James Nachtway, Nightway. Habe ich schon vergessen, das war schon ein Schweizer Doku aus dem 2001 von Christian Frey. Die ist auch echt super gewesen, ja, über
Ist irgendwie von mir vorbei, die muss ich mal unbedingt nachschauen, das habe ich auch schon gehört. Ja. Das ist
wirklich cool gewesen.
Also ja, James Nachtway, absolut Legende vom, von Kriegsfotografie. Ja.
Hey, genau, dann, ich würde sagen, dann gehen wir, es bleibt im Horror. Wird noch grusiger. Flo und ich, wir haben Bring Her Back geschaut. Ich weiß nicht, wieso, Flo, hast du den geschaut? Ich habe das Gefühl, nachdem ich dir erzählt habe, habe ich dich abgeschreckt damit. Und dann sagst du mir, du hast ihn auch gesehen.
Ja, es hat auch damit zu tun, wir sind ja im... wir haben ja über Weapons diskutiert. Genau. Und dann bist du mit dem gekommen und dann habe ich halt auch einfach nichts Besseres zu tun gehabt.
Hey, das war eine gute Zeit gewesen, oder?
Ich kann eigentlich niemand den Film schauen. Niemand. Also ich tue es mal kurz schildern. Also es fängt damit an, dass es zwei Jugendliche sind, der Andy und seine Schwester Piper, oder Halbschwester oder Stiefschwester oder was es auch immer ist ja gleich. Die und sie ist blind, muss man dazu noch wissen, das ist für die spätere Handlung wichtig. Die finden ihren gemeinsamen Vater tot in der Dusche. Weiß man nicht genau, Herzattacke, keine Ahnung. Und schon diese Szene, es ist irgendwie verstörend, weil es ist überhaupt nicht irgendwie blutig oder gory oder so, aber es ist halt einfach, ja, es ist halt sehr realistisch inszeniert und ja, könnte halt uns auch passieren, richtig krass, oder hätte können passieren. Und die sind aber beide noch minderjährig, der Andy ganz knapp, der ist irgendwie 17 und ein paar Monate, und dann kommen sie in die Obhut von so einer Pflegemutter, der Laura. Die hat eigentlich zuerst einfach grundsätzlich schon nur das jüngere Mädchen wollen und der Bub nicht unbedingt, weil es halt irgendwann mal einen Vorfall gegeben hat, wo nicht genau umrissen wird, was dort das Problem ist. Und schon dort merkst du, das ist einfach so zu nett. Das ist so eine ehemalige Sozialarbeiterin, die hat selber auf dem Sozialamt geschafft, hat selber mit Kindern geschafft, aber die ist einfach irgendwie, die hat etwas ganz Unheimliches. Und das das stellt die Schauspielerin sehr gut dar.
Also hey, es ist, ich finde auch, der Film ist so von recht früher ist so, ist so unmöglich, ist so unangenehm. Weißt du, es ist die ganze Situation, weil irgendwie es ist so ein bisschen von Anfang an ein bisschen eklig gegenüber M, oder? Weil du merkst, genau, sie will jetzt den nicht unbedingt.
Und vor allem will er ja die Vormundschaft für die Kleine übernehmen, also die Kleine, einfach seine jüngere Schwester. Und er ist schon 3 Monate vor dem 18. Geburtstag, oder?
Genau, der will die, genau, müsste es dann beantragen und so, muss dann halt, wird dann evaluiert. Und du merkst einfach, er ist wieso nicht willkommen und es ist ein unmöglicher Ort dort. Und ich habe es vor allem noch geil gefunden, die Schauspielerin von der Mutter, die spielt bei The Paddington, also ist dem Kinderfilm, der neue. Die sind ja sensationell. Und dort spielt sie die liebste, herzigste, herzlichste Frau. Und da ist sie einfach so,
ja, das ist
stimmt eben, etwas nicht.
Das stimmt absolut etwas nicht. Du merkst, dass sie eigentlich nicht will, dass er die Vormundschaft übernimmt. Du merkst, dass sie eigentlich das Mädchen gerne behalten würde und so. Und dann tut sie so Situationen herbeiführen, wo dann irgendwie es aussieht, als wäre er einfach ein Rebell. und Drogenmissbrauch und gewalttätig und so, obwohl das eigentlich gar nicht so ist. Und das ist so unfair und du kotzt fast vor dem Fernseher, so daneben. Was dann noch erschwerend hinzukommt, es gibt dann noch ein anderes Kind, wo scheint ein Adoptivkind ist, namens Oliver, wo einfach von dem behauptet, sie einfach auch Mutismus, selektiver Mutismus, das ist einfach, wenn du grundsätzlich bei gewissen Leuten schwätzt einfach nicht oder kannst nicht schwätzen oder nur in ganz bestimmten Situationen. Also, oder nur.
Genau, sie sagt ja, weil sie hat auch mal eine blinde Tochter gehabt, die vertrunken ist und darum redet er nicht mehr. Seither redet er nicht mehr. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie gesagt hat, dass er adoptiert ist. Das habe ich nicht gewusst.
Sie sagt auch, obwohl der Bub praktisch keine hat, so einen Millimeter-Cut und dunkle Haare, sagt er, er hat rote, stache Locken und so.
Genau, wenn sie fragt, wie er aussieht.
Wieso liegst du jetzt ein blindes, kleines Mädchen an und so, checkt man auch nicht so ganz.
Aber das hat er auch gemacht. Sie fragt, wie sieht er aus? Und der Bruder sagt dann auch, er lächelt dich an und du findest so,
ja, aber
der Bub lächelt das nicht, der sieht verdammt psycho aus.
Absolut, aber er macht es halt, um sie zu komforten, weißt?
Ja, genau. Ja.
Es gibt ja die Szene ganz am Anfang, noch bevor sie den Vater finden, dort wird sie so ein bisschen, dort macht man sich ein bisschen über sie lustig, so eine Gruppe von Mädchen, die sich ein bisschen über sie lustig macht, ohne dass sie es mitbekommt und so. Und das sagt er auch, nein, die haben die nicht gefunden und so und so. Es ist auch nicht unbedingt okay, aber bei ihr das hat absolut keinen Mehrwert.
Genau.
So fängt es so ein bisschen an. Und vielleicht Mutismus für die, die sich das nicht so vorstellen können, vielleicht kennen der Big Bang Theory, wahrscheinlich, wer hat denn das nicht gesehen? Und das hat der Raj hat das am Anfang gegenüber Frauen. Der kann nicht mit Frauen reden.
Stimmt.
Selektiver Mutismus nennt sich das. Vom Mute, nicht wahr?
Es ist nicht ganz so lustig wie Big Bang Theory. Fast gleich.
Aber auf jeden Fall, dann merkst du, also die Frau, die Laura, wird immer unheimlicher. Es ist auch, sobald die Kinder im Bett sind, fängt sie an, so Snuff-Movies zu schauen. Und teilweise ist auch der Bub dabei, eben der Oliver, der einfach immer wie gestört wird, der irgendein Problem hat, der auch immer wieder ausrastet und so ganz rote Augen kriegt und so. Und in diesen Filmen geht es darum, die sind natürlich...
Ich würde gar nicht zu viel sagen.
Aha,
okay. Also ich würde jetzt nicht zu viel spoilern, aber genau, du merkst einfach irgendwie, da ist einfach irgendetwas am Gange und du hast ja auch den Titel vom Film, wo ja irgendwie dann auch kannst du denken, was es könnte gehen. Hey, und dann, wie es halt so ist, eskaliert einfach
eskaliert.
Eine saugrusige Art zum Teil. Also er ist jetzt nicht ein Splatterfilm, überhaupt nicht. Hat aber einfach ein paar...
extrem gory Szenen drin, wo der Handlung überhaupt nicht dienen. Wo die Handlung überhaupt nicht voranbringen oder irgendwie. Sondern einfach For the sake of the gore. Einfach aber, zum Teil.
Aber mega gut gemacht. Also ich kann wirklich sagen, es ist Sounddesign.
Ich bin wirklich hart im Nebel. Ich habe viel so Jumpscare und ich kenne auch Hostel und so und all das Zeug. Ich habe das alles gesehen. Und bei diesen zwei, drei Szenen, vielleicht liegt es auch an meiner Altersmilde oder so, aber ich kann voll nicht können anschauen. Das ist so grauenvoll.
Ist, naja. Ja, sie sind, ja. Aber genau, es ist halt so effektiv zum Schockieren. Und ich genau, es ist ein guter Psychofilm. Also,
es ist ein guter Psychofilm und er hat am Schluss dann auch ein bisschen noch so eine tiefergehende Message. Also die ist ja nicht einfach nur gestört und bösartig.
Ja, ja.
Nein, sondern das hat ja seinen Ursprung und
aber es ist, also, ja. Aber eben, also hast du ihn gut gefunden schlussendlich? Oder wie hast du ihn gefunden? Wie man das halt kann gut finden.
Ja, also ich finde auch, der Aufbau ist vielleicht ein bisschen kurz. Also es wird schon relativ, es ist okay, aber es wird halt schon sehr schnell klar, was eigentlich dahinter steckt.
Ja.
Und dann warte ich eigentlich nur noch, wie es weitergeht, bis der Abspann kommt. Darum, ja, es ist okay, man kann den machen. Du hast aber auch nichts verpasst, wenn du den nicht gesehen hast.
Nein, logisch. Aber also er ist gut gemacht, gut Psycho. Ja.
Die Schauspieler sind gut. Ja. Die Laura, also die Mutter, spielt gut. Und die blinde Tochter spielt eigentlich auch sehr gut.
Ich glaube, man muss ein bisschen, wie soll man sagen, genau, weil du schon ein bisschen Fan von gewissen expliziten Sachen und halt ein bisschen Psycho. Weil ich finde, er ist schon, weißt du, es gibt Horrorfilme und Horrorfilme. Ich finde halt die richtig unheimlich sind, vor allem die geilsten. Und der ist jetzt selten speziell unheimlich. Er ist einfach unangenehm.
Er ist sehr unangenehm.
Ja, auch weil wirklich die Beziehung von denen ist so unangenehm und es ist so unmöglich und es ist so, er ist Fakt. Aber irgendwie auch noch eben. Schon noch unterhaltsam.
Also die schauspielerische Leistung ist nicht schlecht, muss man sagen. Eigentlich von der Andy ist ein bisschen Klischee, aber alle anderen drei, weil sonst hat es ja nur noch die ganz, ganz kleine Nebenrolle, aber die von den Main Protagonist finde ich eigentlich sowohl der Oliver als auch die Tochter als auch
Oliver ist voll
alle.
Psycho.
Voll, aber bringt es mega für das, dass er ein junger Bub ist eigentlich als Schauspieler und wahrscheinlich noch nicht wenig Erfahrung hat, spielt er toll.
Genau, das ist Bring Her Back. Also, dann gehen wir noch eins weiter in die Spielecke. Dann etwas ein mehr Feel Good. Im Vergleich zu dem, ich habe Marvel Cosmic Invasion gespielt. Jetzt auch noch nicht exzessiv, aber doch ein bisschen. Und es ist so ein typischer Pixel-Design 2D Beat'em-up. Ich bringe mir Double Dragon als Beispiel, weil für die alten Sekte wissen, was ich
rede. Ja, Mann, Double Dragon.
du läufst von links nach rechts und vermöbelst einfach alles, was dir entgegenkommt. Du kannst ein bisschen hoch und runter laufen, aber sonst geht es nicht. Es kommt von Tribute Games, die haben eben auch schon Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge gemacht. Und es ist, wenn du das gut gefunden hast, findest du auch das gut. Du kannst auswählen zwischen 15 Superhelden. Hat so diverse. Spider-Man, Wolverine, Venom, der Ghost Rider. Und du kannst das Game auch zu vierten spielen, kannst es auch alleine spielen. Und was jetzt hier noch speziell ist, du wählst immer zwei Helden aus. Du machst so das Tag-Team. Und wenn dann du möglichst, oder relativ einfach, das ist ein einfacher Angriff, ein schwerer Angriff, mit Gumpen und Rennen, gibt es so ein paar Kombos, aber sonst gibt es nicht irgendwie Kombinationen grosse. Du kannst aber auf Tastendruck den Held wechseln und du kannst auch, ich glaube, in R1 oder was ist es beim LB1 bei Xbox-Ding, drückst plus eine von den Face-Buttons, dann gibt es einfach einen speziellen Angriff. Dann kommt dein Kumpel kommt dann einfach kurz hin und dann möbelt er kurz zusammen und dann haut er wieder ab. Und dann kannst du natürlich auch noch so ultimative Moves machen mit beiden, dann musst du dann aufladen. Hey, und es ist einfach Fakt einfach, wenn du so Beat'em-ups gut findest. Es hat mega geile Animationen, es sind wirklich mega schön gemacht. Und was wirklich auch cool ist, die 15 Helden, die spielen sich wirklich sehr unterschiedlich. Die Storm zum Beispiel, es gibt viele, die können fliegen. Also wenn du zweimal Gumpen drückst, dann fliegen sie. Und es hat ja auch fliegende Gegner und so. Und das ist natürlich mit denen dann einfacher, zum gegen sie kämpfen. Das macht es ganz anders. Und dann zum Beispiel She-Hulk, die ist wirklich einfach recht langsam. Also es ist mega mühsam zum Ausweichen im einen Kampf. Habe ich dann immer den Ghost Rider genommen. Weil der einfach, oder weil auch immer ich dort hatte. Und das ist recht cool. Macht es mega abwechslungsreich. Dass nicht einfach, weil bei den Turtles, du kennst Turtles, sie sind schon sehr ähnlich. Der hat einfach, der Donatello hat den längeren Stecken.
Der Kendo-Stick, ja.
Ja, ja. Und die anderen. Und da ist wirklich Wolverine eben auch. Der ist relativ schnell mit seinen Klauen und so und kann rumgumpen und Storm eben, die fliegt und macht ihre Blitzangriffe. Hey, sehr geil,
richtig
wirklich.
Richtig oldschool.
Ja, also ist auch im Game Pass drin. Sonst ist überall, ich glaube, wirklich Switch 1 und 2. Ja, ja, auch noch PS4 und Xbox und so. Xbox One, glaube ich nicht. Die fällt damals weg. Aber ja, sehr cool. Ich habe die ersten paar Level mal gespielt. Hast immer so, kannst du Missionen wählen, du kannst auch Arcade-Modus spielen, so wie früher.
Ist der Cyclops dabei?
Ich habe noch nicht alle freigeschaltet.
Okay.
Den habe ich aber noch nicht. Ich habe...
Der Cyclops America. Und Gambit, das ist der, die Karte, ja, ja. Der Karte blieb, das sind meine Lieblings bei den X-Men.
Nebst beide.
Wolverine natürlich.
Ja. Hast du aber beide nicht von Anfang an, musst du die einen eben freischalten, oder? Ich weiß gar nicht, am Anfang, man hat recht viel. Ich würde sagen, die Hälfte hast du von Anfang an. Cool. Und die anderen schaltest du dann frei. Hey, ja, wirklich. Wenn Marvel cool findest, sowieso. Aber auch ohne ist das recht cool. Eben halt auch witzig, so die Kombinationen zwischen irgendwie, eben, keine Ahnung, Spider-Man und She-Hulk oder irgendwie. Das ist halt witzig. Genau, das ist Marvel Cosmic Invasion. Ja, hey, und dann sonst eben noch der kleine Tipp haben wir auf unserer Seite. Routine ist auch noch das Game. Ich muss auch noch kurz erwähnen, weil es so lustig ist. So ein Horror-Space-Game. Und Cassie hat bei uns ein Review gemacht und hat mir recht schlechte Werte gegeben. Hey, und ich habe nach einer Stunde aufgehört, weil ich bin aus dem zweiten Raum nicht rausgekommen. Weißt du, du hast irgendwie so ein Gerät, das du irgendwie müsstest können verbinden mit so Terminals. Oder du bist wie so Space Station, Alien. Es sieht auch aus, als wäre es aus so Retro-Zukunft aus den 80er. Und irgendwie, ich bin dort schon gescheitert. Und hat dann irgendwie geschafft, die erste Tür aufzumachen. Bei der zweiten wieder genau das Gleiche, habe ich gefunden, okay, ich schaffe es leider nicht. Aber wenn euch das interessiert, solche Space Horror, vielleicht könnt ihr auch mal ein Review lesen und vielleicht ist das dann gleich etwas für euch. Genau, dann wäre es das gewesen mit der letzten offiziellen Folge vom Jahr. Nächstes Mal fangen wir unseren Rückblick an. Und ja, bis dann sage ich danke fürs Zuhören, fürs Mitmachen und tschüss miteinander.
Adios.
Ciao zusammen.